Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibolella. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Diese Folge präsentiert Ihnen Agenda. Keine Fake News. Löhne abrechnen so effizient wie nie. Mit Fach- und Praxisliteratur der besten Fachverlage, einer Suchmaschine mit KI und einer Rechtsauskunft für alle übrigen Fragen zur Entgeltabrechnung. Der Lohnexpert ändert alles. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen. Alle Infos auf agenda-lohnexpert.de oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen diesmal über betriebliche Veranstaltungen. Sie sind ja der Klassiker zur Weihnachtszeit, aber auch Frühjahr und Sommer stehen in zahlreichen Betrieben Gemeinschaftsveranstaltungen an. Aus arbeitsrechtlicher Sicht gilt es hier sowohl bei der Organisation als auch bei der Durchführung einiges zu beachten. Lieber Herr Dr. Lellay, welche rechtlichen Grundlagen sind bei der Veranstaltung betrieblicher Feiern zu beachten?
Ich muss sagen, Frau Politz, ich finde das eine sehr gute Sache, dass wir heute diesen Blick da mal drauf lenken, weil ich nämlich auch immer mal wieder das Gefühl habe, dass ganz viel immer über die Weihnachtsfeiern gesprochen wird und die Fallstricke bei den Weihnachtsfeiern. Aber alle anderen Feiern, wie Sie es ja gerade zu Recht auch gesagt haben, die haben ja ähnliches Störpotenzial oder ähnliches Risikopotenzial arbeitsrechtlich. Welche rechtlichen Grundlagen, und das gilt für alle betrieblichen Feiern. Also erstmal muss ich ja mich immer anschauen, die betrieblichen Veranstaltungen, sind es betriebsbezogene Maßnahmen, und das sind es in den allermeisten Fällen. Und dann gibt es arbeitsrechtliche Regelungen, steuerrechtliche Regelungen, unfallversicherungsrechtliche Regelungen. Wir kommen da gleich noch zu. Beim Arbeitsrecht fällt mir immer ein Weisungsrecht und Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin. Das steht ja drin in den Paragraphen 611a, 241 BGB, aber auch sowas wie das Arbeitszeitgesetz und ganz, ganz wichtig, gesetzliche Unfallversicherung, Paragraph 8 SGB Römisch 7. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und dann manchmal etwas versteckt, aber doch praxisrelevant, auch so etwas wie Datenschutz, Stichwort Fotoaufnahmen. Heutzutage gibt es ja meiner Meinung nach fast keinen Arbeitnehmer, keine Arbeitnehmerin, die nicht zu so einer Feier mit einem Handy kommt, und dann werden auch Fotos gemacht, und das kann zum Beispiel auch datenschutzrechtliche Aspekte haben.
Bestehen denn Unterschiede zwischen Veranstaltungen, die auf dem Betriebsgelände stattfinden, und solchen in externen Räumlichkeiten beziehungsweise zu Betriebsausflügen?
Ja, die bestehen aus meiner Sicht. Da gibt es zwei ganz große Leitprinzipien. Das einmal ist die Sache, dass das auf dem Betriebsgelände im Nahbereich der Arbeitgeberin sich abspielt. Da hat die Arbeitgeberin also das Hausrecht, kann auch Regeln der Veranstaltung natürlich besser durchsetzen. Auch Versicherungsschutz ist dann regelmäßig kein Problem. Und das ist ein bisschen anders bei externen Veranstaltungen, die ja auch nicht unüblich sind. Im Gegenteil, die sind ja sogar sehr üblich. Und da ist es dann zum Beispiel beim Versicherungsschutz so, dass die Veranstaltung eben eindeutig als betriebliche Veranstaltung organisiert, bezeichnet und durchzuführen ist. Sonst ist es eine Schwierigkeit oder kann es Schwierigkeiten geben mit dem Versicherungsschutz. Und deswegen auch gerade bei den Betriebsausflügen, also wo man dann ausfliegt, nicht unbedingt immer mit dem Flugzeug, aber irgendwo aus dem Arbeitsgelände oder dem Firmengelände ja raus, da sind die privat organisierten, manchmal nennt man die ja auch Anhängselveranstaltungen, also die Feiern im Anschluss, die sind dann oft eben nicht mehr versichert.
Sie haben eben auch schon das Direktionsrecht angesprochen. Ist die Teilnahme an solchen Veranstaltungen für Beschäftigte verpflichtend, und gilt die Zeit der Feier immer als Arbeitszeit?
Das ist ein großes Thema, und es hängt vom Charakter der Veranstaltung ab. Regelmäßig ist die Teilnahme freiwillig, zum Beispiel bei einer Weihnachtsfeier. Dabei steht dann keine Teilnahmepflicht. Wenn die, und das kommt aber meiner Meinung nach in der Praxis relativ selten vor, Gott sei Dank, das wäre ja auch für die Unternehmenskultur etwas schwierig, wenn da tatsächlich die Pflicht gilt, solche Veranstaltungen teilzunehmen, also der Pflichtbetriebsausflug, dann handelt es sich natürlich um Arbeitszeit, kann möglicherweise sogar Überstunden sein. Das sind aber teilweise auch andere Sachen, die dann zum Beispiel in die Richtung von Teambuilding-Maßnahmen gehen. Da ist der Übergang zu der reinen Betriebsfeier, zu dem reinen Betriebsausflug ja auch manchmal fließend. Entscheidend ist der Zweck und die Einbindung in den Arbeitsablauf und dementsprechend auch letztendlich, wie die Arbeitgeberin die Veranstaltung in Anführungszeichen deklariert.
Sie haben eben auch schon angesprochen, dass Feiern nach dem offiziellen Ende häufig durch die Arbeitnehmer fortgesetzt werden. Wie ist denn dann die Rechtslage? Und vor allem, wer haftet in diesem Fall beispielsweise für die Einhaltung der arbeitszeitrechtlichen Ruhezeit?
Das ist ein interessanter Punkt, der auch in gut geführten Unternehmen immer eine Rolle spielt. Und manchmal fragen dann auch die Kolleginnen und Kollegen nach, naja, warum kommt denn da auf einmal jemand, ich sag jetzt mal irgendwann später am Abend um 11.30 Uhr oder dergleichen, jemand vom Management, die Geschäftsführerin steht auf einmal auf und sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der offizielle Teil der Feier ist jetzt vorbei, es beginnt der private Teil. Das hat dann meistens Konsequenzen, dass es nicht mehr bezahlt wird, was ab dann getrunken wird. Aber es ist eben auch so, dass das versicherungsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich, unfallversicherungsrechtlich eine Wasserscheide ist, dann ist nämlich der private Teil auf einmal on oder wird dann weitergeführt und damit ist dann auch der Versicherungsschutz in Anführungszeichen weg. Das ist dann ein reines Privatvergnügen und die Arbeitszeit, die spielt natürlich eine Rolle, selbstverständlich das Arbeitszeitgesetz, aber eben nur in diesem offiziellen, dem wirklichen Betriebsausflug, der wirklichen Firmenfeier, nicht mehr der Anhängselveranstaltung. Da sind dann zum Beispiel auch solche Sachen natürlich entscheidend wie die 11-stündige Ruhezeit, § 5 Arbeitszeitgesetz. Die muss ich als Arbeitgeberin aber ja nur sicherstellen für meinen Teil, nicht mehr für die Anhängselveranstaltung. Das heißt, wenn die Kolleginnen und Kollegen dann noch weiter um die Häuser ziehen, ist das nicht mehr unter die Ruhezeit zu fassen, die eingehalten werden muss.
Welche Reaktionsmöglichkeiten hat denn der Arbeitgeber bei Pflichtverstößen auf der Veranstaltung?
Die Reaktionen sind typische arbeitsrechtliche Sanktionen. Es gibt da ja auch extreme Fälle und die spielen sich nicht nur bei Weihnachtsfeiern ab. Letztes Jahr ist ja entschieden worden, beziehungsweise im Jahr 2023 wird es schon eine Entscheidung des LAG Düsseldorf. Das ist die berühmte Partyschiff-Entscheidung. Da gab es eine Betriebsfeier auf einem Partyschiff am Rhein und da ist dann jemand wohl auch unter Drogenkonsum bis auf die Unterhose entkleidet, in den Rhein gesprungen und um das Schiff rumgeschwommen in der Betriebsfeier. Also das sind so die extremen Fälle, aber das passiert eben immer wieder. Und da ist es dann auch zu einer Kündigung gekommen, die ist dann in einem Vergleich geendet. Aber letztendlich ist das gesamte Sanktionspotenzial eben da, von der Ermahnung bis hin Abmahnung und eben auch Kündigung, wie wir es gerade gesagt hatten. Eine Schwierigkeit kann leider, muss man sagen, immer wieder auftauchen, gerade wenn Alkohol oder andere Rauschmittel im Spiel sind, wenn es zu Beleidigungen, möglicherweise auch mit einem sexuellen Kontext kommt, dann sprechen wir möglicherweise schon über sexuelle Belästigung, § 3 Absatz 4 AGG. Das ist kein Kavaliersdelikt und muss geahndet werden. Insgesamt denke ich, sind Arbeitgeberinnen immer gut beraten, wenn man hier keine Politik des Augenzudrückens verfolgt, nicht so nach dem Motto, naja, kann ja mal passieren. Es gibt sicherlich leichte und schwere Verfehlungen, das muss man sich also anschauen, aber man muss reagieren und man muss es im Auge behalten.
Was darüber hinaus sollten Arbeitgeber beachten? Sie hatten ja auch den Bereich des Datenschutzes schon angesprochen.
Richtig, der Datenschutz ist ein wichtiger Punkt, komischerweise immer wieder stiefmütterlich behandelt, obwohl das ja eine große Rolle spielt, Fotos, Videos und so weiter und so weiter. Drei andere Punkte kommen mir aber immer wieder in den Sinn. Einmal natürlich der Alkoholkonsum, das muss im Rahmen sich halten. Da kann es ja auch mit so etwas zu tun bekommen, wie alkoholisierte Mitarbeiter, die dann per Auto nach Hause fahren, sich nicht fahren lassen. Aber auch solche Themen wie die vertragliche Absicherung bei externen Veranstaltungsorten, Locations, also sowas wie Sicherheitskonzepte, dass man da also nicht irgendwo feiert, wo das die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen möglicherweise gar nicht so gut, uns da gar nicht so gut bestellt ist. Und auch sicherlich so etwas wie Barrierefreiheit und Inklusion, also Benachteiligung von Beschäftigten mit Einschränkungen. Das ist alles, was man sicherlich auf der To-Do-Liste hat, wenn man zum Beispiel eine Betriebsfeier extern organisiert.
Stichwort betriebliche Übungen. Wie verhindern Arbeitgeber das Entstehen eines Anspruchs der Arbeitnehmer auf Durchführung der Veranstaltung?
Diese Art der Veranstaltungen sind ja das klassische Spielfeld der betrieblichen Übungen, ob das jetzt nun die Weihnachtsfeier ist oder das alljährliche Grillfest oder die alljährliche Teambuilding-Maßnahme, die einen tollen Incentive-Charakter hat, weil man vielleicht irgendwo sogar hinfährt in ein schönes Hotel oder dergleichen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge. Ja, das können betriebliche Übungen sein. Wir wissen ja, die Rechtsprechung hat diese magische Zahl 3 immer im Kopf, also 3 Jahre in Folge. Wenn das passiert, dann ist man schon im Bereich der betrieblichen Übung. Das Gegenmittel, was viele Unternehmen anwenden, ist, dass man, wenn man das tatsächlich machen möchte, in der Einladung zum Beispiel das klarstellt. Da werden dann zum Beispiel Formulierungen verwendet, wie diese Einladung erfolgt freiwillig und begründet keinen Anspruch auf zukünftige Veranstaltungen oder Einladungen dieser Art und so weiter und so weiter. Das heißt also, das kann man tun, wenn man verhindern möchte, dass es hier einen Rechtsanspruch per betrieblicher Übung gibt oder der entstehen soll.
Das Wachstumschancengesetz sollte Betriebsveranstaltungen aus steuerrechtlicher Sicht attraktiver machen. Wie sehen denn die bestehenden Regelungen hierzu aus?
Ja, ich denke, da ist es zu einer Enttäuschung gekommen. Da ist ja der § 19 Absatz 1 Nummer 1a Einkommenssteuergesetz ESTG einschlägig die steuerfreie Freibeträge für Betriebsveranstaltungen. Das sind die 110 Euro pro Teilnehmer. Das Wachstumschancengesetz hatte ja vor, hier eine moderate, hätte ich ja mal fast gesagt, Erhöhung auf 150 Euro vorzunehmen. Das ist nicht gekommen. Das wurde gestrichen im Gesetzgebungsvorhaben. Das heißt also, hier der aktuelle Stand sind nach wie vor diese 110 Euro pro Teilnehmer nachzulesen im Einkommenssteuergesetz.
Und dann zum Abschluss vielleicht nochmal zusammenfassend, überwiegen denn die Vor- oder Nachteile für Unternehmen? Empfehlen Sie die regelmäßige Durchführung betrieblicher Feiern oder raten Sie eher davon ab?
Na, ich will mal die 3 Nachteile erstmal aufzählen, die es gibt. Die kann man nicht schön reden. Die sind schnell aufgezählt. Es ist einmal natürlich ein organisatorischer Aufwand. Das ist klar, das muss organisiert werden. Da braucht man Menschen, die sich darum kümmern, bis ins kleinste Detail. Man hat Haftungsrisiken, das ist immer so. Und man hat auch, und das belegen ja diese Fälle aus der Rechtsprechung, das Potenzial einer in Anführungszeichen betriebsinternen Eskalation, wenn was schief läuft. Es gibt aber auch Vorteile und die liegen auch auf der Hand. Das ist einmal zum Beispiel die Förderung von Teamgeist, Stärkung der Arbeitgebermarke, sicherlich ganz, ganz wichtig, wird ja auch offensiv von vielen Unternehmen so verwendet, halte ich auch für gut und richtig. Und dann natürlich auch die Möglichkeit von Kommunikation, Stichwort Unternehmenskultur, jenseits des üblichen Büroalltags. Das heißt also, unterm Strich, denke ich, sind diese Feiern sehr zu empfehlen in verschiedensten Ausprägungen. Man muss da sicherlich auch die eigene Unternehmenskultur irgendwo abbilden. Und wenn man das Ganze richtig plant und diese Dinge beachtet, die wir heute hier erwähnt haben, dann hat man damit sicherlich ein Instrument, und so weit will ich sogar gehen, ein Instrument der Mitarbeiterbindung in der Hand. Man soll das gar nicht so unterschätzen, beziehungsweise das ist etwas, man muss eben immer einfach nur schauen, das darf keine Pflichtveranstaltung werden, sondern ein Event, worauf sich die Kolleginnen und Kollegen wirklich freuen.
Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, für diese Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Psst. Eine kleine Empfehlung des Hauses. Das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.